Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr alle da seid. Irgendwie ist mir gerade während des Lobpreises, wo wir das Lied über das Feuer, lass das Feuer brennen, was ganz Schönes eingefallen. Wir haben am Freitag bei den Rangern, unsere Lilly hatte was, so ein schönes Thema vorbereitet für die Kinder. Und zwar ging es darum, um Beten, und sie hat das so in so Farben eingeteilt. Und dann haben wir das gemacht und dann habe ich den Kindern gesagt, wenn Jesus in euren Herzen lebt, dann habt ihr ein Licht in eurem Herzen. Und jetzt schließt mal eure Augen und schaut mal, ob dieses Licht brennt und stärker werden kann und so. Und die sind ja so süß, ne? Ich habe ja so die 4-5-Jährigen. Und dann haben sie ihre Augen geschlossen und dann sage ich, seht ihr das Licht? Und dann sagen die, nicken alle ja, ne? Wir sehen das Licht. Und dann sagt ein Junge, es brennt wie Feuer. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, ne? Also das war richtig cool. Also lasst uns unsere Herzen das Licht, also was Jesus in unseren Herzen hat, einfach brennen wie Feuer. Sogar Kinder können das schon wahrnehmen und das ist so cool einfach. Genau. Aber das ist nicht heute mein Thema. Ich dachte, ich sage das. Heute sind wir, wir haben ja die letzten paar Wochen, wir sind in dem Epheserbrief und wir haben schon viele coole Sachen einfach gehört. Ich musste mir die eine oder andere Predigt zu Hause nachhören. Alex, seine Predigt habe ich mir zu Hause nachgehört und Alex, die war echt gut und sie hat mich sogar ein bisschen inspiriert auf das, was ich dann predigen muss. Also es war echt richtig gut. Ich habe gedacht, bevor ich anfange vorzubereiten, höre ich erstmal seine Predigt. Und zwar bin ich heute dran, über das dritte Kapitel zu predigen, der Epheser. Und wisst ihr, als die Themen eingeteilt wurden und ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, oh, was soll ich denn da predigen? Wirklich. Aber ich habe dann zugemacht, dachte, ich schiebe das beiseite. Wenn der Zeitpunkt da ist, um sich vorzubereiten, dann, Heiliger Geist, du wirst mir schon sagen, was dran ist. Ne? Genau, und dann habe ich halt, bevor ich in das dritte Kapitel reingehe, habe ich erst gedacht, ich will mal so ein bisschen in die Hintergrundinformationen gehen um Epheser herum. Einfach, dass wir so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was war das für eine Gemeinde, in welcher Stadt war sie, was war da los, ne? Und warum schreibt Paulus also diesen Brief an diese Epheser? Und ich glaube, dann wird es so ein bisschen lebendig für uns. Und zwar ist es so, Ephesus war eine der wichtigsten Städte des Römischen Reiches in Kleinasien. Und heute ist es die Westtürkei. Wer hat schon mal Urlaub in Türkei gemacht? Ich. Wer hat schon mal die Ruinen dort besichtigt? Wir haben da schon einiges besichtigt. Super spannend. Mein Mann ist mit Handy rumgelaufen und hat mir mal vorgelesen, und wo wir waren. Das ist immer spannend. Er googelt gleich immer alles und dann liest er das immer vor. Also auf jeden Fall, es war eine der wichtigsten Städte. Und es war halt, ihr müsst euch vorstellen, die Römer haben regiert. Es war ein römisches Reich. Ja, also Römer hatten viel. Und es war eine große Hafen- und Handelsstadt. Sie war reich, kosmopolitisch, viele Händler, Pilger, Beamte und Sklaven. Also da war wirklich ein Kischmisch, also so ein Misch von allem. Wie so Städte sind, gehen wir nach Hamburg, ne? Da gibt es alles. Also politisch war sie war sogar die Hauptstadt der römischen Provinz in Asien, ja? Sitz des Prokonsuls und sogar wichtiger Gerichte. Also da war richtig was los in dieser Stadt. Und zum Thema Religion und Spiritualität, also was waren da geistig in dieser Stadt los? Was haben die Leute so geglaubt? Wo waren die so unterwegs? Sie war Zentrum des Kultes der Artemis. Die haben die auch Diana genannt. Das war eine Göttin. Ihr Tempel war zum Beispiel eines der 7 Weltwunder. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie riesig das Ding war. Also ich habe jetzt kein Bild, erst dachte ich, ich suche Bilder raus, aber das dauert immer so. Und das alles in eine Grafik zu packen, ich habe gedacht, ne. Also könnt ihr mal nachschauen, also eins der 7 Weltwunder. Also es war ein riesiges Ding und ihr müsst mal vorstellen, was da los war. Ne? Starker Einfluss von Magie, Zauberei, okkulte Praktiken. Ihr könnt das tatsächlich nachlesen in Apostelgeschichte 19. Das ist total spannend, weil Apostelgeschichte 19 beschreibt so ein bisschen, wie Paulus nach Ephesus kam. Also super spannend. Also ich liebe diese Geschichte. Und viele Götter. Das Interessante war, also sie hatten diesen Diana-Tempel, aber sie hatten auch viele Götter, unterschiedliche. Der Kaiser wurde verehrt, also richtige Kaiserverehrung. Der Kaiser war Gott, aber einer der Götter. Und was auch noch war, was ich auch total interessant finde, ist religiöser Pluralismus. Und das bedeutet, viele Götter, also alles ist erlaubt. Also jeder ist, also jeder darf einfach, also religionstechnisch, göttertechnisch, hast du Bock auf diesen Gott, hast du Bock auf diesen Gott, hast du Bock auf diesen Gott. Also es ist einfach, mach was du willst sozusagen. Ne? Also alles war erlaubt und gesellschaftlich und moralisch war es halt so, es war eine reiche Oberschicht, da es gab viele arme Leute, aber auch viele Sklaven. Ja, also weil so ein Haushalt hatte viele Sklaven. So, das heißt, da waren viele Reiche, aber auch doppelt so viele Sklaven. Starke sexuelle Unmoral, Tempelprostitution war, es war eine lockere Moral, also die Leute haben einfach gelebt, also alles Mögliche gemacht. Ne? Was aber auch total interessant war, Hausgemeinschaften waren der Kern dieser Gesellschaft. Also Menschen haben nicht alleine gelebt oder so für sich isoliert. Die haben schon interessant, total interessant in Gemeinschaften gelebt. Genau, und dann kommt natürlich Paulus in diese Stadt Ephesus. Er kommt in diese Stadt und das Interessante ist, das steht auch in Apostelgeschichte 19, Paulus war in dieser Stadt, man sagt so 2-3 Jahre, so genauen Zeitpunkt weiß keiner, aber wenn man das so ein bisschen nachrecherchiert, so 2-3 Jahre, tatsächlich war er dort am längsten wie sonst irgendwo. Und das Interessante ist, er predigte zuerst in einer Synagoge. Dann gab es Krach mit den Juden, die haben den rausgeschmissen sozusagen und dann ist er in die Schule des Tyrannes gegangen und ja, so 2-3 Jahre, jeden Tag zwischen 10 und 16 Uhr, meine ich, hat er jeden Tag circa drei Jahre dort das Wort verkündet. Und wenn man so ein bisschen Bibelauslegungen schaut, sagen die, er hat halt Bibelschule, also es war wie so eine Bibelschule. Er hat richtig einfach die Leute gelehrt und unterrichtet. Und das total Interessante ist, ganz Kleinasien hörte das Evangelium. Ja, also er hat sich da hingestellt und hat gepreacht und gelehrt und die Leute sind einfach rausgegangen und haben das weiter verbreitet. Also das war total spannend. Und in dieser Zeit ist halt diese Gemeinde Ephesus entstanden. Ja, also diese Gemeinde ist entstanden. Und aber was noch interessant ist, zum Beispiel durch die Verkündigung von Paulus, ist wahrscheinlich gar nicht so lustig, aber brach die lokale Götterindustrie ein. Ich habe die bestimmt schon mal gelesen. Also die haben ja mit diesen Göttern, diese Nachmachfiguren, die haben die ja verkauft, die Leute haben die in die Häuser gestellt, die haben ja das alles angebetet. Und als Paulus angefangen hat, von Jesus zu erzählen und die Menschen haben sich angefangen zu bekehren, haben sie diese Götter nicht mehr gekauft und weggeschmissen. Und diese ganze Industrie brach ein und es gab ja diesen Silberschmiedaufstand. Könnt ihr tatsächlich auch in Apostelgeschichte nachlesen. Die haben ja richtig rebelliert und haben gesagt, der muss hier weg und raus, weil wir verdienen kein Geld mehr. Ich müsste das mal in unsere Zeit vorstellen, weißt du? Du tust irgendetwas, und dann brechen ganze Industrien zusammen und die köpfen dich, wenn du das, also versteht ihr, was da los war? Also da war schon richtig krass, einfach viel los. Und beim Schreiben dieses Epheserbriefs war Paulus im Gefängnis. Überall, wo ich gelesen habe, steht immer wahrscheinlich in Rom, so 60 Jahre, 62 Jahre nach Christus. Ja? Und das Interessante war, die Gemeinde in Ephesus, als Paulus im Gefängnis saß, war wirklich so eine Leuchtturmgemeinde. Es war eine große Gemeinde, sie war sehr also in einer geistlich extrem dunklen Zeit, war sie wirklich eine Leuchtgemeinde in diesem ganzen Kleinasien. Also sie hatte wirklich Einfluss. Und tatsächlich war Ephesus auch nicht so eine Gemeinde, so wie Korinth da zum Beispiel, den Paulus schreiben musste, oh Alter, was macht ihr da? Ja, also wenn man den ganzen Epheserbrief liest, das ist so ein bisschen wie so, Instruktionen, der Epheserbrief ist auch so, wenn so das erste, was Gabriele gepredigt hat, so ein bisschen, der ist ein bisschen höher, also geistig ein bisschen tiefer ist der, ne? Und dieser Gemeinde hat das wahrscheinlich zugemutet, dass er ihnen so einen Brief geschrieben hat. Und am Ende zu den anderen Kapiteln kommen wir noch, wo er denen wirklich auch Instruktionen gibt, weil sie in diesen Hausgemeinschaften gelebt haben. Er hat für Frauen, für Männer, für Familien, für Kinder, für Sklaven, Herren und diese Sachen. Also das ist halt so ein bisschen der Hintergrund um Ephesus, um diese Gemeinde. Es war eine Leuchtturmgemeinde in einer dunklen Zeit. Und genau, und dann hat Paulus ihnen diesen Brief geschrieben. Und jetzt kommen wir mal zu dem Kapitel, zu dem dritten Kapitel. Und ich lese tatsächlich erstmal mal den ersten Bibelvers. Und den will ich dann mit euch ein bisschen besprechen. Und ich habe das so in vier Teile eingeteilt. Und dann gehe ich dann so meine vier Punkte durch. Also wir werden immer ein Stück lesen, erkläre ich euch das. Und genau. Und zwar der erste Bibelvers, da sagt Paulus, deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Das Interessante, wir fangen bei dem ersten Wort an. Er sagt deswegen. Und dann stellt sich uns doch die Frage, weswegen? Ja, weswegen? Weswegen bin ich, Paulus, der Gefangene? Weswegen ist er gefangen in Jesus Christus, also im Gefängnis? Und wisst ihr weswegen? Das hat Alex letzte Woche gepredigt. Wegen der Verkündigung des Evangeliums und wegen diesem Konflikt Juden und Heiden. Ja, da komme ich nachher zu. Also wegen diesem Konflikt, weil, ihr müsst euch das so vorstellen, die Juden haben ja über Jahrtausende gelernt, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Ja, wir sind das Volk, wir haben die Verheißung, Gott hat uns das und das. Und alle anderen Völker waren davon nicht betroffen. Für die hat das nicht gegolten. So, und dann kommt Jesus und sagt, die Heiden, also die anderen Völker, haben jetzt genauso Anspruch auf das alles wie ihr. Und ich meine, ich habe dann gedacht, gut, kann ich vielleicht sogar nachvollziehen, weil wenn ich etwas von Kindheit auf gelernt habe, versuche das mal aus meiner Birne rauszukriegen. Ganz schwer. Und die Juden, und dann ist noch das Krasse ist, Paulus ist ja ein Jude, sogar ein hochgelehrter Jude. Er hat erst die Christen verfolgt und dann kommt er zu Jesus. Und dann kommt dieser Paulus und geht dann zu den Juden und sagt denen, die Heiden dürfen auch. Die dürfen auch an diesen Verheißungen teilnehmen. Und die sind natürlich durchgedreht. Die sind richtig. Und deswegen ist das Paulus, dass Paulus im Gefängnis. Was aber noch interessant ist in diesem Bibelvers, sagt er, bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen. Also, ihr müsst euch vorstellen, Paulus sitzt im Gefängnis in Rom. Er könnte ja rumheulen. Ja, er könnte ja sagen, oh, die doofen Juden und die Römer und jetzt sitze ich hier und es ist alles so schlecht und ich kriege so schlechtes Essen. Und also versteht ihr, das war die Situation von ihm. Aber total interessant, was Paulus schreibt. Er sagt, der Gefangene Christi für euch die Nationen. Also Paulus sieht sich selber nicht als Sklave von Rom. Er sieht sich auch nicht als Sklave von Juden. Er hat auch keine Opferhaltung, sondern er sagt, ich bin ein Gefangener Christi Jesu. Ja, stell euch das mal vor. Du hast zum Beispiel, und ich finde, das ist so gut auch für unser Leben anpassend. Manchmal sitzen wir auch in Nöten und Schwierigkeiten und es fühlt sich an wie ein Gefängnis und du denkst, du kommst aus diesem Ding nicht raus. Und Paulus sagt, ich bin ein Gefangener Christi. Und wie wäre es, wenn du sagen würdest, ich bin ein kranker Christi, ich bin ein depressiver Christi, ich bin ein finanziell mangelnder Christi. Also versteht ihr, man kann im Gefängnis sitzen, man kann in einer Not sitzen und trotzdem sagen, ich gehöre zu Jesus. Ich gehöre zu Jesus, egal was in meinem Leben ist. Ich bin sein Gefangener und nicht der Gefangener von denen da. Und das finde ich so spannend, ne? In diesem Bibelvers, dass er einfach keine Opferhaltung hat, sondern sagt, und er sagt auch neu, für euch die Nation. Ich sitze hier wegen, damit ich, weil ich euch, weil ich den Juden gesagt habe, ihr dürft auch mit Teilhaber sein an der Botschaft. Da saß er nun. Und wisst ihr, was ich zum Beispiel total interessant fand, wo ich mich damit so ein bisschen beschäftigt habe, ist mir ein Beispiel von einem Mann eingefallen. Ich habe sein Buch mal gelesen und zwar heißt er Viktor Frankl und ist ein Jude und der war im KZ. Seine Frau ist gestorben, also umgebracht worden im KZ, seine Eltern. Und er hat, während er wirklich im Verlies saß, hungrig, kalt, ohne Hoffnung, also dachte, okay, ist vorbei, ne? Morgen ist mein Leben zu Ende, hat dieser Mann einfach dann gesagt, er hat einfach sich vorgestellt, während er in dieser Dunkelheit saß, hat er sich einfach vorgestellt, wie er in einem Hörsaal steht, vor ganz, ganz vielen jungen Menschen und sie unterrichtet. Ja, also er hat seine Dunkelheit ausgeblendet, hat angefangen, einfach dieses zu sehen. Und das Interessante ist, er hat tatsächlich überlebt, das KZ. Und so wie er sich gesehen hat, da ist doch wirklich eingetroffen. Also er hat wirklich, war ein Uniprofessor, er hat, wenn ihr euch Logopädie was sagt, er hat war ein Psychologe. Also er ist nie zum Christentum gekommen, war halt immer Jude. Aber was ich total interessant bei ihm fand, also er hat viele Bücher geschrieben, der hat Nobelpreis, also er hat Preise bekommen für seine Arbeit, also hat einiges in der Welt bewegt. Und er zum Beispiel hat gesagt, im Außen bin ich im Gefängnis, im Inneren nicht. Also äußerlich können die mich gefangen nehmen, aber innerlich, meine Gedanken zum Beispiel, wo ich mich sehe, das kann mir niemand nehmen. Das ist einfach meins. Ne? Und er hat aufgezeigt, der Mensch braucht einen Sinn, der größer ist als das Leid. Also wenn du einen Sinn hast, der größer ist wie dein Leid, dann schaffst du echt einiges. Also Gott hat uns Menschen unfassbar interessant geschaffen. Also wir haben schon auch ein bisschen was in der Hand. Aber das Interessante ist, Frankl hat gezeigt, der Mensch braucht einen Sinn, der größer ist als das Leid. Und was hat Paulus denn gezeigt? Das finde ich noch cooler. Paulus hat gezeigt, dieser Sinn hat einen Namen und das ist Jesus und sein Evangelium. Und Paulus saß nicht einfach so in diesem Gefängnis, er hatte auch einen Sinn. Er saß für Jesus, er saß für die Verkündigung und ich glaube, dass wenn wir unser Herz und unseren Blick auf Jesus ausrichten, egal wo drin du steckst, vielleicht wird es auch echt länger dauern, bis du da rauskommst, weil Paulus hat lange gebraucht und tatsächlich, Leute, Paulus ist am Ende ist geköpft worden, ne? Also er ist den Märtyrertod gestorben. Sein Leben endete eigentlich so, wenn du es anschauen würdest, würdest du denken, okay, aber er war irgendwie trotzdem ein Held. Wisst ihr, wenn Menschen für eine Sache ihr Leben geben, dann sind sie Helden. Und so, finde ich, können wir aus diesem einen kleinen Vers einfach echt viel Ermutigung für uns rausnehmen. Egal, wo drin du steckst, sei nicht Opfer deiner Umstände, sondern sei Opfer von Jesus. Ja? Klammere dich an Jesus und dieser Sinn hat einen Namen und das ist Jesus. Gehen wir mal weiter. Obwohl, nee, wartet noch mal kurz. Ich habe noch einen Punkt, den habe ich jetzt noch nicht gesagt. Der gehört noch zu meinem ersten Teil. Und zwar hat Paulus ja den Juden und den Heiden das Evangelium verkündet. Und er hat den Juden und den Heiden das Evangelium verkündet und die Juden, also die Heiden, waren jetzt auch Teilhaber an diesem Evangelium. Und das Krasse war, bei den Juden war das ja so, es war ja nicht irgendwie weltweit. Die Juden sind ja nicht rumgezogen und haben das allen Menschen erzählt und die Menschen sind Juden geworden oder so, ne? Und Paul und das Evangelium ist für alle Menschen gewesen. Und das Coole ist einfach, dass das Evangelium Grenzen sprengt. Und Gemeinde ist nicht eine Einkultursache. Wisst ihr, in einer Gemeinde, wenn euch, also wir haben schon in unserer Gemeinde einige Kulturen, jeder hat einen unterschiedlichen Background, wir haben unterschiedliche Berufe, wir kommen aus unterschiedlichen Familien. Und wisst ihr, das Interessante ist, das funktioniert irgendwie. Manchmal in der Welt finden sich Gruppierungen gleicher Art, dann ist leichter, oder? Sogar schon beim Heiraten. Wenn du heiratest und du heiratest jemanden, der ein bisschen ähnlicher aus deinem Volk ist, ein bisschen leichter, wie wenn du eine andere Kultur heiratest. Da musst du dich mit der Kultur auseinandersetzen, wisst ihr? Es ist ein bisschen leichter, aber das Faszinierende ist, dass in einer Gemeinde echt so einiges zusammenkommt. Und irgendwie funktioniert das. Es gibt Gemeinden, die haben 20 Kulturen, die haben 40 unterschiedliche Nationalitäten und es funktioniert. Und das ist halt das Evangelium von Jesus. Das ist nicht eine Ein-Mann-Geschichte, sondern vieles kommt zusammen und irgendwie klappt das. Interessant, ne? Und das Interessante ist auch einfach, dass wir sind ja sozusagen die Heiden, ne? Wir sind nicht irgendwie zweite Klasse verglichen mit den Juden, weil die Juden das auserwählte Volk waren. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe manchmal gedacht, boah, schade, wieso bin ich nicht so von Wurzeln her ein Israelit? Weil die haben ja so viele Verheißungen und so habe ich wirklich manchmal gedacht, wenn du so die Bibel liest und denkst, oh. Aber ich muss euch sagen, selber beim Vorbereiten dieser Predigt hat es bei mir so ein bisschen geklickt, dass ich dachte, es ist total interessant, wir sind kein Anhängsel von Israel. Wisst ihr, die Verheißungen, wir sind kein Einhängsel, wir lesen gleich die Bibelverse noch weiter, sondern wir sind voll gleichwertig. Wir sind ein Leib. Jesus hat gekommen und hat ein Leib geformt und das ist die Gemeinde. Und du hast genauso Anspruch auf die Verheißungen, die Gott und die Dinge, die Gott den Israeliten gegeben hat, die gelten auch für dich. Und da gehen wir tatsächlich ein bisschen tiefer gleich jetzt rein. Und zwar, ich habe den zweiten Teil so ein bisschen genannt, die Gemeinde, Bühne für Gottes Weisheit. Ja? Und dann lesen wir lesen ab dem zweiten Vers bis zum sechsten Vers und dann machen wir wieder Cut. Ja? Also, ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Sorry, ich habe Epheser-Übersetzung gelesen, die ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, hat er eine andere? Es gibt Hoffnung für alle oder es ist ein bisschen leichter, ja? Vielleicht hat jemand das dabei. Genau. Und wisst ihr, das Interessante ist, also Paulus sagt, fangen von oben an, ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben, wie ich es oben kurz beschrieben habe. Mir ist ein Geheimnis, das Interessante, er sagt, ich habe ein Geheimnis mitbekommen. Ich habe ein Geheimnis mitbekommen, wie ich es oben beschrieben habe. Und das ist tatsächlich das, was er in Kapitel 2 schreibt, dass Juden und Heiden eins in Christus sind. Und ist für uns vielleicht heute nicht so ein Geheimnis, weil wir kennen das so, aber für die Juden war das schon so ein richtig Klopper. Ne? Also für die Juden war das so ein richtiger Schlag wahrscheinlich, dass sie dachten, boah, wir sind die Auserwählten, die sollen das nicht sein. Genau, und das war das Geheimnis und dafür hat Paulus auch echt sein Leben gegeben. Der ist raus zu den Heiden, zu den Nationen gegangen und hat gesagt, hey, ihr dürft auch Teilhaber sein an dem, was Gott durch Jesus versprochen hat. Und ich meine, was hat denn Gott durch Jesus versprochen? dass wir gerettet sind, ja. Und wisst ihr, wenn das Leben hier auf dieser Erde zu Ende geht, wird es im Himmel ein noch krasseres Leben geben. Manchmal sind wir hier so, man blickt es manchmal alles nicht so. Aber wisst ihr, das Leben ist so schnell, ne? Also meine Eltern sind jetzt 75 und Mama sagt, boah, es ist so schnell vergangen. Jetzt sind wir, ne, ich bin 46 und denke, boah, Wahnsinn. Wo ich 20 war, kann ich mir nicht vorstellen, 46 zu sein. Kennt ihr das? Dass ich dachte, boah, es ist so alt. Und zack, ist die Zeit so schnell vergangen. Und wisst ihr, auf uns wartet oben wirklich eine Herrlichkeit. Und es wird noch spannender. Genau. Wisst ihr, dann sagt Paulus im vierten Vers, beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt. Und wisst ihr, da steht in anderen Geschlechtern, das bedeutet in anderen Generationen. Also die ganzen Jahrtausende vorher, es hat keiner geblickt. Es gab ja Prophetien auf Jesus hin. Das haben die Juden nicht geblickt, die Heiden schon gar nicht. Und der, wisst ihr, das Interessante ist, die geistige Welt auch nicht. Da kommen wir gleich auch. Auch die geistige, auch die himmlische Welt, die Engel und alles. Das ist ein Geheimnis. Wirklich, Gott hatte ein Geheimnis und durch Jesus wurde das offenbart. Und nicht nur hier auf der Erde, sondern auch im Himmel. Und es ist total spannend, wie der Himmel auf uns Gemeinde schaut. Manchmal denken wir, ach ja, wir treffen uns hier Sonntag für Sonntag und wir leben unser Leben mit Jesus. Was hat das schon? Aber das hat so eine krasse Auswirkung auch für die himmlische Welt. Ihr werdet das gleich sehen. Wir gehen dann gleich weiter. Und dann sagt Paulus ja, dass in allen Generationen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Und dann Vers 6, die Nationen sollen nämlich Miterben, Miteinverleimte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus sein. Also wir, du und ich, ja, wir sind Mitteilhaber, mit sogar, ich finde das Wort Miteinverleibte, so ein altes Wort, aber wir sind nicht einfach nur so wie dieses Anhängsel von den Israeliten-Geschichte, sondern du gehörst dazu. Gott hat aus, müsst euch mal vorstellen, Volk Israel, einen Zaun drumherum. Der Zaun ist jetzt weg. Ja? Und alle können zu Jesus kommen und alle können zu diesen Verheißungen kommen. Genau. Und dann, also, gehen wir mal weiter. Kommen wir dann zu den nächsten Versen, und zwar ab Vers 8, lese ich nochmal bis Vers 13. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Dieser Vers ist ganz spannend. Und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott. Also ihr müsst mal sagen, dieses Wort Zeitalter. Ich glaube, dass das Wort Zeitalter, du mit Millionen von, also wirklich, ich weiß ja nicht, bevor die Erde geschaffen wurde, wie viele, was da vorher gewesen ist. Da war vorher was, wisst ihr, weil Gott war ewig. Also irgendwie, der Teufel wurde ja auch vom Himmel runtergestürzt. Das war ja auch alles vorher. Also vorher sind, bevor Gott die Erde aus diesem Wüst und Leer, was er schaffen hat, war ja vorher, muss ja irgendwas gewesen sein, auch in der Himmelswelt. Und hier steht von den Zeitaltern her. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, boah, wann hat Gott das alles geplant? Er muss das ja doch alles irgendwie gesehen haben und irgendwie so. Und nicht mal der Himmel, also die Wesen, die im Himmel gelebt haben, wussten von diesem Geheimnis. Und das finde ich so spannend, dass Paulus, und ich meine, Paulus wurde das offenbart. Und ich finde schon, dass Paulus, wenn du dann schaust, der hatte einen krassen Auftrag, oder? Ein richtig bombastisches Geheimnis, das Gott tausende, Millionen Jahre vielleicht aufbewahrt hat und dann ihm das gesagt hat und ihm gesagt hat, hey, das ist dein Auftrag für diese Erde. Dieses Geheimnis, mein Geheimnis, vertraue ich so einem Paulus an. Crazy, oder? Und dann der nächste Vers 10, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Also nochmal, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde. Ist es nicht mega? Also in der Himmelswelt durch die Gemeinde. Und ich habe halt gedacht, also man macht sich ja viele Gedanken und denkt, boah, das ist eigentlich total krass, weil man kommt, ich sag ja Sonntag für Sonntag in der Woche, wir haben unsere Aktionen und wir machen alles, wir geben alles, ja, wir machen Ranger, wir machen Kinderstunde, wir machen alles, also Lobpreis und Predigen und wir geben irgendwie alles, wisst ihr? Und wisst ihr, für mich war zum Beispiel das Spannende, dass der Himmel, wir sind Schauplatz und der Himmel schaut. Er schaut und alles, was mit Gemeinde zu tun hat, sie schauen und den Mächten und Gewalten der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wurde. Also die Himmelswelt hat durch uns Gemeinde geblickt, boah krass, es gibt ein Geheimnis, wir gehören zu Jesus und alle gehören zu Jesus, es wird eine Rettung für alle geben und der Himmel hat gedacht, wow, spannend, spannend, was auf dieser Erde abgeht und da gehören wir dazu. Wisst ihr, du bist Gemeinde, wir sind ein Leib und du musst dir das so vorstellen, jeden Tag schauen wahrscheinlich Millionen von himmlischen Wesen, sie feuern dich wahrscheinlich an, die sagen, boah, gib nicht auf, wenn du in deinem Gefängnis, in deiner Not sitzt und denkst, boah Gott, ich verliere den Glauben, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr und dann sagen sie, nein, du schaffst das, auf dich wartet der Himmel, auf dich wartet ewiges Leben und Paradies und ganz viele Sachen. Ja, also, und das finde ich einfach total krass. Du bist nicht einfach so ein Pippelchen hier und es ist alles egal. Es ist nicht egal. Du bist einfach von Gott wertvoll geliebt. Du bist was Besonderes, was Großartiges und wir sind gemeint. Und so wie die Juden dachten, sie sind die Erwählten, sie sind was Besonderes, liest man das Alte Testament. So kannst du auch sagen, okay, ich gehöre jetzt dazu. Ich bin ein erwähltes Kind Gottes und Gott hat für mich einen Plan und ich bin dabei. Also ich will uns echt ermutigen, auch dieses mit Gemeinde, dass du einfach dir bewusst wirst, du bist im Plan Gottes. Auch wenn das so klein aussieht manchmal, was wir machen. Wisst ihr? Und es interessiert vielleicht auch keinen. Weißt du, wir alle hier manchmal da diese Gemeinde putzen und manchmal denkt man, oh Alter, ey. Wisst ihr? Aber in diesem Moment feiert wahrscheinlich jemand und sagt, boah, cool, ey, dass du das machst. Voll krass. Ja, oder wenn jemand von uns irgendwas anderes macht. Und also Gemeinde ist schon echt so ein krasses Ding. Ja, das ist nicht so, ah, ich habe keinen Bock, ey. Wisst ihr, manchmal kennt ihr das, manchmal hat man echt keinen Bock so und denkt, ach. Aber es ist nicht, also der Himmel schaut zu und es ist was Besonderes und Großes und es ist echt mega cool, dass wir als Heiden sozusagen mit dazugehören und wir sind jetzt ein Volk. Und das Evangelium, das Paulus verkündet hat, ist, und cool ist es, wenn wir es Menschen weitersagen und sagen, hey, kommt dazu, es ist so cool, Gemeinde ist so cool, das ist ein Schauplatz, wo alle hinschauen, alle schauen hin, die ganze Welt schaut auf Gemeinde. Und du bist wichtig. Egal, was du machst, wo du bist unfassbar wichtig und geliebt von Gott. Und wenn ich euch das heute so ein bisschen ins Herz mitgeben kann, euch ermutigen kann, dann habe ich schon viel, dann habe ich was geschafft, genau. Und dann gehen wir nochmal weiter. Wir waren bei 10 Vers, ja, lesen wir weiter 11. Nach dem ewigen Fortsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, ewigen Fortsatz. Also es ist nicht nur kurze Zeit, sondern wirklich ewig, den er verwirklicht hat in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann weiter, Vers 12. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnisse für euch, die eure Ehre sind. Und 12 steht, also dieser 12. Vers lese ich nochmal. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an Jesus. Und wisst ihr, was Freimütigkeit bedeutet? Ich habe hier so eine coole Erklärung. Freimütigkeit war ursprünglich das uneingeschränkte Rederecht eines griechischen Bürgers in seiner Stadt und Schutz in der ganzen Stadt auf Lebenszeit. Das war Freimütigkeit. Also frei, war uneingeschränkte Rederecht und Schutz. Und wisst ihr, das Spannende, hier ist es die völlige Freiheit, also Erlaubnis, mit allen Anliegen vor Gott zu kommen. Das ist ja auch noch das Mega-Ding, weil bei den Juden war es ja so, Tempel, Zelt, der Priester durfte in das Allerheiligste reingehen, so, und jetzt, der Vorhang ist zerrissen und jetzt haben alle Zugang, nicht nur die Priester und nicht nur, sondern auch die Juden, auch das Volk. Das war bestimmt für die Juden auch schwer, weil hier braucht ihr mal einen Mittler, der war jetzt weg. So, und jetzt durften wir Heiden auch dazu. Und das Coole ist, du hast Freimütigkeit vor Gott. Du kannst mit allen deinen Anliegen immer zu ihm kommen. Und wisst ihr, was ich noch spannend finde? Da steht ja auch, und Schutz auf Lebenszeit. Und dann habe ich gedacht, boah, coole Sache, ich habe Anspruch auf Schutz bei Gott auf Lebenszeit. Ist es nicht mega? Wenn du Angst hast, dann bitte ihn um Schutz. Er wird sie dir gewähren auf Lebenszeit. Und ich glaube, wenn wir das glauben, wenn wir das anfangen zu sehen, ich meine, schaut mal, dieser Viktor Frankl, da gibt es einige Bücher, er hat echt grausame Sachen im Gefängnis erlebt, also in dieser Nazi-Zeit. Er hat es aber geschafft, etwas zu sehen, was noch nicht ist. Und nur diese Tatsache hat dazu geführt, dass er tatsächlich das dann erlebt hat, was er gesehen hat. Und ich glaube, dass Gott, wenn du durch Jesus einfach diesen Glauben auch hast, dass du Freimütigkeit hast und wenn du auch glaubst, dass du Schutz hast, wirst du ihn bekommen, weil das ist ja auch Glaube. Etwas zu sehen, hier in Hebräer steht das, was ist Glaube? Ich sehe, was noch nicht ist. Und fang, also egal wo du drin stehst, fang an zu sehen, was du noch nicht hast. Und ich finde zum Beispiel, wisst ihr, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Ich habe so ein bisschen Ehesachen. Wir hatten mit meinem Mann zwischendurch, wie alle Ehen, auch mal Krisen. Ne? So ein bisschen Krach und so. Und in dieser Zeit, wisst ihr, ist es schon auch ganz leicht, wisst ihr, so in das Negative reinzugehen und denken, ach, es wird nichts, hoffnungslos, er ändert sich nicht und er denkt bestimmt über mich, ich ändere mich nicht. Also man kann so ganz schnell in dieses Negative, ach, es lohnt sich alles nicht. Und ich habe dann, weil ich schon viele Jahre vorher auch wirklich mit Glauben und was ist Sehen im Glauben mich beschäftigt habe, ich habe dann mich irgendwann mal hingestellt und habe gesagt, nein, das ist nicht meine Realität und nicht meine Wahrheit. Ich habe manchmal im Gebet mich hingesetzt, die Augen geschlossen und mir einfach vorgestellt, er und ich bis ans Lebensende. Ich habe mir vorgestellt, wie wir glücklich und freundlich und fröhlich und also wirklich, das ist, wenn wir Schwierigkeiten haben, switche ich in dieses Bild. Und dann sage ich, Gott, du hast mir diesen Mann gegeben. Und wisst ihr, ich fand das total, also einmal total spannend, also ich hatte mal so ein krasses Erlebnis. Ich habe eine Tante, die ist verstorben vor ein paar Jahren, manche von euch haben sie gekannt. Und in der Woche, bevor sie gestorben ist, war sie bei uns zu Besuch. Und die Woche davor, also wie sie kam, hatten wir ein bisschen Krach, wir haben so ein bisschen wegen einer Sache deine Haare gehabt. Und sie kam zu Besuch und ich habe ihr nichts erzählt. Also sie wusste nichts von unseren Auseinandersetzungen und mir war auch schwer in dieser Woche und so. Und das war so total interessant, in dieser Woche sind wir irgendwie viel spazieren gegangen. Ich weiß auch nicht warum, aber wo sie dann gestorben ist, die Woche darauf wusste ich warum, diese Woche so besonders war. Und dann sind wir den einen Tag sind wir spazieren gegangen und dann laufen wir so und unterhalten wir uns und dann sagt sie mir so aus dem Nichts heraus, sagt sie mir, Olga, dieser Mann ist für Gott für dich. Und dann denke ich, ist das ihr Ernst? Die weiß ja nichts. Wisst ihr so, ist das ihr Ernst? Und dann habe ich noch gedacht, wieso sagt die denn sowas? Ne? Und wisst ihr, und die Woche darauf ist sie dann gestorben. Und ich habe ganz klar verstanden, dass Gott mir gesagt hat, hey, den habe ich dir gegeben. Und das ist da, wo du Liebe üben sollst. Wisst ihr, wie gut es ist, jemanden zu lieben, wo alles schön ist? Aber wisst ihr, wie schwierig es ist, jemanden zu lieben, wo es kracht und hagelt und nicht so schön ist. Und das hat mir dann so ein bisschen wirklich, es hat uns wieder auf Fokus gebracht, wir haben es wieder vertragen, wisst ihr, wie so kleine Kinder, wir haben es wieder vertragen und Leben ging weiter und alles ist gut. Und wisst ihr, und das ist halt einfach dieses, in schwierigen Zeiten einfach auch Dinge zu sehen, die noch nicht da sind. Und manchmal, weißt du, dann hast du ein halbes Jahr später und dann hast du wieder einen Konflikt und denkst, boah Gott, nicht schon wieder. wisst ihr? Aber Paulus war viele Jahre immer wieder in Gefangenschaft und mal wieder raus und in Gefangenschaft, wisst ihr? Und dieses zu verstehen, ich glaube nicht, dass unser Leben immer happy-clappy sein wird. Ich glaube auch nicht, dass Jesus hat das nicht versprochen. Weil manchmal ist es so, dass, also man kommt manchmal so dahin, dass man denkt, boah, alles schön. Aber ich glaube auch, dass wir schwere Momente im Leben durchgehen werden. Dass wir in Gefängnissen sitzen werden. Aber ich glaube, wenn wir es gelernt haben, in unserem Herzen Jesus zu haben und zu sagen, ich bin nicht Gefangener meiner Umstände, sondern ich gehöre zu Jesus, ich bin Gefangener Christi Jesus in meinem Herzen. Und dann, sorry Leute, ich muss also, wir haben Freimütigkeit, Rederecht. Du kannst immer zu Gott kommen. Du hast Anspruch auf Schutz. Du hast Anspruch dafür, dass, also wenn das Leben zu Ende ist, hast du Anspruch auf ewiges Leben. Du hast Anspruch hier schon auf der Erde, dass er bei dir sein wird. Er wird dir helfen. Er wird bei dir sein. Und wisst ihr, wenn wir dann weitergehen, das finde ich auch so schön, der letzte Teil, ja, also 14. Kapitel, 14. Vers, wir lesen mal weiter. Und dann sagt Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Ich lese das nochmal. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Und das ist so ein bisschen die Haltung von Paulus. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und es ist die Frage, wie ist deine Haltung? Kannst du sagen, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der Vater im Himmel ist? Hast du eine demütige Haltung vor Gott? Ja, weil manchmal nicht dieses, oh, was soll er mir schon, sondern dieses zu kommen vor ihm und die Knie vor ihm zu beugen und zu sagen, du bist mein Vater und vor dir beuge ich meine Knie, dich bete ich an. Und das ist das, was Paulus macht. Das ist so ein bisschen der Lobpreis von Paulus an Gott. Und wenn wir dann weiterlesen, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Und da bittet Paulus für die Epheser und er sagt, er gebe euch Kraft an dem inneren Menschen. Und da sind wir wieder bei deinem Inneren, nicht bei dem Äußeren, sondern bei deinem Inneren, dass du gestärkt wirst innen, dass du Weisheit und dass du Kraft hast, wenn du durch dein Leben gehst. Und dafür bittet Paulus für die Epheser. Und ich glaube, dass du das auch für dich annehmen kannst. Paulus hat auch für dich gebetet. Ich glaube, dass dieses Gebet einfach durchgeht. Alle Jahrhunderte, bis Jesus wiederkommt oder wir heimgehen. Und dann schreibt er weiter, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Dass der Christus durch unseren Glauben in unseren Herzen wohnt. Ja, dass er in dir ist, dass du sagen kannst, er ist in mir. Und dass es verwurzelt ist, also wirklich tief ist. Und wir sind Wurzeln. So, wir haben jetzt Frühling und ich bin wirklich manchmal im Garten am Arbeiten. Und wenn du so ein Pflänzchen mal rausreißt, manchmal ist das oben so eine kleine Pflanze, aber die hat so eine Wurzel, Alter, dass du denkst, boah, Wahnsinn. Ne? Und so ist es auch mit den Wurzeln. Und wisst ihr, cool ist, wenn unser Glaube so eine tiefe Wurzel hat. Weil wenn mal jemand oben die Pflanze abreißt, wie bei Löwenzahn. Wisst ihr, wenn du bei Löwenzahn oben abreißt, dann kommt wieder. Du musst die ganz tiefe Wurzel richtig, so wenn du die Wurzel nicht richtig rausziehst, der kommt wieder. Und hoffentlich ist der Glaube in unseren Herzen so stark. Auch wenn der Feind kommt und manchmal von oben das abreißt, dein Glauben, dass irgendwo tief noch eine Wurzel, dass du dich so tief gewurzelt hast, dass er diese Wurzel aber nicht rausreißen kann. Dass wieder Zeiten kommen, wo du wieder hochkommen wirst. und nicht eingehen wirst. Und dafür hat Paulus gebetet und auch für die Epheser. Und dann in Vers 18, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dass wir das echt begreifen können, das Geheimnis. Es ist so groß. Es ist nicht klein. Für uns in unserer kleinen Welt denken wir manchmal, ach, was hat das schon? Was bedeutet das schon, was ich hier erlebe? Aber es ist wirklich tief und groß und viel mehr, wie du denkst. Und dann, wenn wir das Vers 20 lesen, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin. Und du bist Gemeinde. Wisst ihr, du bist Gemeinde und in ihm sei die Herrlichkeit. Das heißt, in dir ist die Herrlichkeit. Du bist, in dir ist das Licht, was wir am Freitag mit den Ranger-Kindern gemacht haben. Du hast das Licht. Du bist ein Teil von dieser Gemeinde und die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus. Auf alle Geschlechter wird es immer so sein. Und das ist das, was Gott dir gegeben hat. Manchmal denke ich, in unserem ganzen Gewusel ist es schwierig, das manchmal. Ne, aber daran erinnert zu werden und dafür bewusst gemacht zu werden, dass wir, ich glaube, also es ist ermutigend und es stärkt uns, dass wir wirklich weitergehen können. Und wisst ihr, Gott kann mehr, als wir bitten oder verstehen. Viel, viel mehr. Einfach viel, viel mehr. So, wir haben jetzt das Kapitel durchgelesen und durchgearbeitet und ich fasse einfach nochmal so ein bisschen zusammen. Also weswegen war Paulus im Gefängnis? Wegen der Botschaft von Jesus Christus, wegen dem Evangelium, dass auch du errettet bist. Die Juden und auch wir Heiden, es ist eins, ja. Und dann, wir Nationen gehören dazu und dass die Gemeinde, wir als Gemeinde, ein Schauplatz sind für die geistige Welt, aber auch hier auf der Erde. Alle schauen, auch die dunkle Welt. Wisst ihr, auch der Teufel, der wusste, es ist schon auch interessant, dass ich manchmal habe ich gedacht, der Teufel hat ja auch die Prophetien, weil Gott hat ja die Prophetien nicht verheimlicht. Aber der hat es auch nicht gecheckt. Und die himmlische Welt hat es auch nicht gecheckt. Also es ist total interessant, auch und Menschen haben es schon gar nicht, also auch nicht gecheckt. Bis Gott kam. Und das ist halt so spannend und ich will uns einfach auch ermutigen, in unserem Inneren Jesus Christus zu haben. Ja, das Licht von Jesus in unserem Herzen leuchten zu lassen. Und nicht nur für uns, sondern auch für Menschen um uns herum. Wisst ihr, es gibt so viel Not einfach in dieser Welt und auch in Menschen, wenn man sich so persönlich mit Menschen trifft. Es gibt einiges, wenn ich mich mit Menschen treffe, auch in meinem Job, ich habe viel mit Menschen zu tun, es gibt wirklich viel Not. Menschen geht es manchmal echt schlecht und viele Menschen haben auch keinen Ausweg. Und ich finde es ganz cool, wenn du, weißt du, dich mit Menschen triffst und sie haben keinen Ausweg, aber du ihnen doch vielleicht einen aufzeigen kannst. Wenn du sagen kannst, ich musste zum Beispiel in dieser Woche einer Person, die wirklich ehetechnisch sagt, ich glaube, wir gehen auseinander. Ich habe zu ihr gesagt, bitte mach's nicht. Vielleicht gibt es Hoffnung. Vielleicht gibt es Hoffnung. Versuch einfach aus dieser negativen Spirale rauszukommen. Du kennst Jesus, bitte den Heiligen Geist, dass er die Weisheit gibt. Weil ich glaube nicht, dass es aussichtslos ist. Und dieses einfach auch Menschen mal zu Menschen zu ermutigen und zu sagen, gib bitte nicht auf. Versuch einfach weiterzugehen. Lass dir von Gott sagen, was du tun sollst. Lass dir nicht vom Feind und von deinen Umständen sagen, was du tun sollst. Dann nimm dir eine Zeit, trete zurück und nimm dir Zeit mit Gott und schau einfach, was Gott dir sagt. Weil da hängen Kinder dran. Kinder aus Scheidungsfamilien, ist nicht schön. Und manchmal, weil die Erwachsenen das nicht hinkriegen, miteinander irgendwie klarzukommen. Und wisst ihr, ich denke, es ist einfach, wir sind nicht nur für uns in dieser Welt. sondern wir sind auch für andere Menschen da. Und lasst uns Leuchter sein, lasst uns brennen, wo wir auch sind. Lasst uns, wir gehen durch Schwierigkeiten gehen und manchmal denkst du, wozu diese Schwierigkeit? Aber dann triffst du Menschen und dann weißt du, okay, ich habe das schon mal erlebt. Wisst ihr, wenn ich mit diese Woche dieses Gespräch, sie hat mir Sachen erzählt und ich habe zu ihr gesagt, ich habe das selber erlebt. Aber wir sind immer noch zusammen. Und ich will dir Hoffnung machen. Ich will dir echt Hoffnung machen, nicht aufzugeben. Und das ist halt Paulus im Gefängnis für uns. Ja? Paulus im Gefängnis für uns. Und wir als Gemeinde, als Gemeinschaft, nicht du alleine, sondern wir als Gemeinschaft, sind die Bühne für Gottes Eingreifen, für Gottes Wirken, für Gottes Herrlichkeit. Wir sind hier nicht einfach in so einem Club, der sich trifft, um schöne Zeit miteinander zu verbringen. Der Himmel schaut auf uns. Und wir haben Freimütigkeit. Du hast Rederecht. Immer. Immer vor Gott. Du kannst kommen und du hast Schutz vor Gott. Und am Ende, wisst ihr, diese Haltung vor Gott, deshalb beuge ich meine Knie vor dir, Vater. Dass wir demütig werden und dass wir auch sagen, nicht ich bin so toll, ich habe das gemacht, sondern dass wir sagen, wegen dir, Papa Gott. Ich beuge meine Knie vor dir und ich glaube, dass Gott dich segnen wird. Wenn wir in diese Haltung im Leben kommen, dass wir unsere Knie vor ihm beugen, wird er sich zu dir stellen und er wird dir helfen, da durchzugehen. Damit will ich uns ermutigen und uns dass wir uns einfach stärken, wie Paulus sagt. Das ist so ein älteres Wort, aber dass wir uns einfach im Geist stärken, weiterzugehen, nicht aufzugeben, egal wo du stehst. Jesus mit uns. Lasst uns mal aufstehen und wir beten eine Runde zusammen. Jesus, ich danke dir einfach. Ich danke dir einfach, dass du das Geheimnis nicht nur Paulus offenbart hast, sondern dass wir davon auch erfahren dürfen. Ich danke dir, dass wir dieses Geheimnis leben dürfen. Ich danke dir, dass wir zu deiner Gemeinde gehören dürfen. Ich danke dir, dass auch wir, dass wir auch ein Erbe haben in dir, Jesus, in der ewigen Herrlichkeit. Und ich danke dir, dass du uns schon auch durch diese Erde, dass du uns führen wirst, tragen wirst, dass dein Schutz immer für uns da ist. Und Jesus, ich möchte auch meine Knie vor dir beugen, ewiger Vater im Himmel. Ich beuge einfach meine Knie vor dir und ich sage dir, Vater, du bist König, du bist Gott. Und ich vertraue dir die Dinge meines Lebens an. Ich vertraue dir die Dinge unserer Gemeinde an. Und ich danke dir, dass du hier bist. Dass du hier bist und dass du uns einfach nicht aufgibst. Und dass wir deine sind. Jesus, wir gehören zu dir. Ich danke dir einfach. Amen.